Ja, guten Morgen miteinander. Es ist für mich etwas Besonderes, hierher zurückzukommen. Ich habe nachgeschaut, es ist ziemlich genau 12 Jahre, dass wir hier verabschiedet worden sind als Prediger. Und ich bin mit Freude gekommen, aber auch mit einem riesengroßen Respekt, muss ich so sagen, weil die Gemeinde sich so verändert hat seither. Aber ich freue mich, hier zu sein. Wir wollen miteinander heute Morgen über eine Geschichte nachdenken, die Sie wahrscheinlich alle ziemlich gut kennen. Es ist die Geschichte von der Heilung vom Gelähmten in Kapernaum. Sie steht im Markus-Evangelium. Ich lese dort die Verse 1 bis 12 im 2. Kapitel. Und nach einigen Tagen ging er, Jesus, wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Ich möchte die wichtigste Szene von dieser Geschichte ganz am Anfang von meiner Predigt stellen. Und wir können fragen: Was ist sie denn, die wichtigste Szene? Ist es der Moment, wo die Männer den gelähmten Freund durchs Dach runterlassen, direkt vor Jesus? Das ist ohne Zweifel ein besonderer Augenblick. So etwas hat es wahrscheinlich bis dahin nicht gegeben. Aber das ist nicht der entscheidende Moment in dieser Geschichte. Es gibt einen, der wichtiger ist. Ist vielleicht der Moment, wo der Gelähmte auf das Wort von Jesus wahrscheinlich zum allerersten Mal in seinem ganzen Leben aufsteht, seine Matte zusammenrollt, sie unter den Arm nimmt und vor dieser staunenden Menge rausläuft. Das ist keine Frage. Die Heilung, die hier geschieht, die ist einzigartig. Die ist außergewöhnlich. Die Leute, die das miterleben, sagen es ja am Schluss dieser Geschichte: So etwas haben wir noch nie gesehen. Aber ist das die wichtigste Szene in dieser Geschichte? Nein, es gibt etwas, das noch wichtiger ist, viel wichtiger. Es ist der Moment, wo der Jesus sich dem Gelähmten zuwendet und zu ihm sagt: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Etwas Größeres und Wichtigeres als der Zuspruch an einen Menschen kann eigentlich gar nicht geschehen. Die Sünde ist das, was unser Leben kaputt macht, die unser Miteinander empfindlich stört und uns von Gott und seiner ewigen Welt trennt. Klar, das ist nicht jedem Mensch bewusst. Wahrscheinlich hat das der Gelähmte auch gar nicht realisiert in dieser Geschichte. Sehr wohl möglich, dass der Mann unter seiner Sünde gar nicht gelitten hat. Vielleicht hat er auch gar keine Sündenerkenntnis gehabt, so wie das viele von unseren Zeitgenossen auch nicht mehr haben. Die Sünde ist ja auch gar kein Thema mehr heute. Wer Sünde noch ernst nimmt, wird doch belächelt oder dem mitleidet, nicht für voll genommen. Sünde wird heute ignoriert, gelügnet oder dann entschuldigt, verharmlost, erklärt, umdeutet, schön geredet und so weiter. Doch egal, wie wir mit Sünde mögen umgehen, ihre brutale Wirkung, die bleibt. Sie macht unser Leben kaputt, sie belastet unsere Beziehungen und trennt uns für immer von Gott und seiner ewigen Welt im Himmel. Darum ist der Zuspruch vor Sündenvergebung das Allerbeste, was einem Menschen passieren kann. Er stößt das Tor zum Heilwerden von seinem Leben und seinen Beziehungen auf. Er öffnet die Tür zum Himmel, die dem verschlossen bleibt, der die Vergebung von der Sünde nicht hat. Sündenvergebung ist das höchste Gut, das man empfangen kann. Es ist ein Reichtum, der die Millionen oder auch Milliarden, die Reichsten von der Welt mögen besitzen, völlig verblassen lässt. Jesus sagt an einer Stelle, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne? Und nehme doch Schaden an seiner Seele. Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Das heisst doch, wir können alle Güter von dieser Welt besitzen. Wenn wir keine Vergebung von der Sünde haben, werden wir buchstäblich mit leeren Händen dastehen, wenn uns der höchste Richter, der heilige Gott, vor seinen Thron zitiert und uns über unser Leben zur Rechenschaft zieht. Dann langen alle Güter von dieser Welt nicht aus, um uns frei zu kaufen von dem Urteil, das uns treffen wird, wenn wir mit unvergebener Schuld vor ihn treten müssen. Haben sie Vergebung für ihre Sünden oder haben sie sie nicht? Das ist die alles entscheidende Frage. Haben sie Vergebung für ihre Sünden? Es ist so wichtig, dass wir den Zuspruch von Jesus hören. Jetzt schon. Und eben auch dann, wenn wir vor dem Richterthron Gottes einmal stehen werden, der Zuspruch, deine Sünden, die sind vergeben. Der Gelähmte dieser Geschichte bekommt es von Jesus so zugesagt. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wunderbar. Wahrscheinlich begreift er es im Moment noch gar nicht, was das heisst. Er ist ja zu Jesus gebracht worden, um von seiner Lähmung geheilt zu werden. Doch die Vergebung von der Sünde ist das Allerbeste, was ihm hätte passieren können. Die körperliche Heilung, die er anschliessend erfährt, ist nur die Bestätigung, der Beweis dafür, dass der Zuspruch von Jesus nicht nur Schall und Rauch ist, sondern Wirklichkeit und Wort. Eine grossartige Geschichte. Da erfährt einer Vergebung von seinen Sünden. Und jetzt möchten wir miteinander noch fragen, wie der Gelähmte zu dieser Erfahrung mit Jesus kommt. Wie kommt er zu dieser Begegnung, bei der ihm das höchste Gut, Vergebung von der Sünde, zuteil wird? Und die Antwort ist klar, er hat Menschen, Freunde, Nächste, die ihm zu dieser Begegnung helfen. Und das möchten sie doch auch persönlich und auch als Gemeinde, anderen Menschen zu dieser heilbringenden Begegnung mit Jesus verhelfen. Das ist schliesslich unser Auftrag als Christen, unsere Berufung. Darum wollen wir uns mit dieser Geschichte heute Morgen beschäftigen. Der Gelähmte in der Geschichte hat Menschen, die ihm Freund oder Nächste sind und die ihm zu dieser entscheidenden Begegnung mit Jesus verhelfen. Was sind das für Menschen? Was kennzeichnet sie? Es sind 5 Eigenschaften, die ich an diesen Freund von dem Gelähmten beobachte. Und die ich an dieser Stelle kurz empfehlen möchte. Das sind erstens Menschen, die das Auge und das Herz für Schwache haben. Zweitens, es sind Menschen, die tragen. Das Dritte sind Menschen, die zu Jesus bringen. Viertens sind Menschen, die nicht aufgeben. Und das Fünfte sind Menschen, die glauben. Das sind die 5 Punkte, die die Freunde in dieser Geschichte kennzeichnet. Sie haben ein Auge und ein Herz für den Schwachen. Sie sind parat zu tragen. Und sie haben die feste Überzeugung, dass der Gelähmte zu Jesus muss kommen. Sie geben nicht auf. Und sie glauben, dass Jesus hilft. Bevor ich im Einzelnen auf die Eigenschaft jetzt eingehe, möchte ich noch kurz auf eine Aussage am Anfang von dieser Geschichte hinweisen, über die ich beim Lesen gestolpert bin. Es ist interessant, man kann eine Geschichte in der Bibel 100 Mal lesen und das 101. Mal fällt einem etwas auf, was man noch nie gesehen hat. Da ist mir so gegangen. Da heißt im ersten Vers, nach einigen Tagen ging er, Jesus, wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Kapernaum hat als seine Stadt gilt, als Stadt von Jesus. Da hat er gewohnt, wahrscheinlich im Haus von Petrus. Es wurde bekannt, dass er im Hause war. Hoffentlich für alle übersetzt der Vers so, es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Und das Dorfgespräch, Jesus ist im Haus, hat dazu geführt, dass sich die Leute da versammelt haben. Darum sind sie gekommen, in Scharen. Jesus ist im Haus. Nicht das prunkvolle Gebäude ist es, was die Leute angezogen hat, nicht die tolle Umgebung, nicht der wunderschön gestaltete Versammlungsraum mit Polster, Sessel, Bühne und Licht, oder? Also nichts dagegen, dass sie es da so schön haben. Aber es ist nicht das, was die Leute angezogen hat, nicht der imposante Kirchenturm und auch nicht das wunderschöne, einladende Glockengeläut. Es ist einzig und allein die Gegenwart von Jesus, die die Menschen hergebracht hat. Es wurde bekannt, dass er im Hause war und es versammelten sich viele. Haben wir so gesagt, ach, könnte das doch auch über den Häusern, über den Kirchen und Kapellen, in denen wir Christus versammelt, gesagt werden, hey, da ist Jesus daheim. Jesus ist im Haus. Da würden die Menschen vielleicht auch eher kommen. Vielleicht wären sie auch weniger gehemmt, unsere Kirchen und Kapellen zu betreten, wenn sie wüssten, Jesus ist im Haus. Als Glaubende sind wir doch der Lieb von Jesus, oder? So lehrt der Apostel Paulus. Seit Himmelfahrt und Pfingsten sind wir als Christen Repräsentanten von Jesus in dieser Welt. An unserem Miteinander, in unserem Leben sollen die Menschen doch Jesus sehen. Leider sehen sie oft manch anders als ihn. Liebe Schwestern und Brüder da von Seetal-Kirche in Sion, wer redet man denn in der Gegend über das Haus an der Dorfstrasse oder am Chrischonaweg 2? Es wäre doch toll, wenn das Haus zur Adresse wird, von der man sagt, da ist Jesus daheim. Jetzt aber zu den Eigenschaften oder Qualitäten, die das Freund und Nächste sind in dieser Geschichte ausmachen. Das Erste, Freund, Nächste sein heisst, ein Auge und ein Herz für Schwache haben. Von den Leuten, die den Gelähmten zu Jesus bringen, in dieser Geschichte, wissen wir nicht wirklich, wer sie sind. Sind es Familienangehörige? Sind es Nachbarn? Sind es vielleicht Mitglieder vom Samariter- oder Invalidenverein? Sind es einfach Leute aus seinem Bekanntenkreis? Wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir, sie haben ein Auge und das Herz für den Gelähmten. Er ist ihnen nicht gleichgültig. Sie leiden mit ihm. Sie ist gelähmt, sie geht ihnen ans Herz. Und sie wollen nichts lieber, als dass ihm geholfen wird. Schwache und Geringe haben in unserer Gesellschaft keinen höheren Stellenwert. Und das war schon damals so gewesen. Ich erinnere an die bekannte Geschichte vom blinden Bartimäus, die das in einer dramatischen Weise klar macht. Wie lieblos und herzlos reagieren doch Menschen dort, wo der Blinde nach Jesus ruft und um sein Erbarmen bittet. Viele fuhren ihn an, er soll stillschweigen, heisst dort in Markus 10, 48. Hoffentlich für alle beschreibt die Reaktionen von den Menschen dort so, halt den Mund, riefen ärgerlich die Leute. Halt's Maul, bist still, störe es nicht, halte den Herr Jesus nicht auf. Der hat Wichtigeres zu tun, als sich um so erbärmliche Kreaturen wie dich zu kümmern. Und ganz ähnlich reagieren selbst die engsten Jünger von Jesus, wo Kinder in der Erwartung zu Jesus gebracht werden, dass er seine Hände auf sie legen und für sie beten soll. Die Jünger fuhren sie an, die Eltern. Lesen wir da von ihnen. Kind oder auch alte, schwache, kranke, behinderte Menschen sind doch nicht für Jesus. Der Messias braucht junge, gesunde, starke Kräfte, um sein wunderbares Reich zu bauen. Das war die Überzeugung der Jünger. Doch Jesus weist sie zurecht. Er liegt total daneben. Nein, ich baue mein Reich nicht mit den Grossen. Nicht mit den Einflussreichen und Starken. Ich baue mein Reich mit Menschen, die von meiner Kraft und von meiner Gnade leben. Auch der Paulus hat doch gemeint, wir müssen stark sein, um Jesus wirkungsvoll zu dienen. Darum hat er seine Schwachheit loswerden und hat leidenschaftlich darum gebetet. Und Jesus sagt ihm, lasst sie an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist im Schwachen mächtig. Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes, lehrt Jesus seine Leute. Und die Geschichte vom blinden Bartimäus, wie geht sie weiter? Der Mann, den die Begleiter von Jesus wollten zum Schweigen bringen. Jesus bleibt stehen, ruft ihn zu sich. Er kümmert sich um ihn und hilft ihm. Und er macht damit deutlich, für solche Leute bin ich da, gerade für sie. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken, sagt in Lukas 5. Liebe Brüder und Schwestern, haben wir das verstanden und auch verinnerlicht? Jesus hat ein Auge und ein Herz für Schwache. Haben wir es, die wir ihm nachfolgen wollen? Haben wir die schwachen, hilf- und kraftlosen Menschen um uns noch im Blickfeld? Haben wir ein Herz für sie? Oder suchen wir vielleicht auch eher die Gesunden und die Grossen und die Starken und die Reichen? Freund, Nächste sein heisst ein Herz für Schwache haben. Das zweite, Freund, Nächste sein heisst tragen. Das beeindruckt mich an diesen Leuten, die den Gelähmten zu Jesus bringen. Die packen an. Die schauen nicht nur zu. Die haben nicht nur Mitleid mit ihm. Die bekunden ihm nicht nur ihre Anteilnahme und ihr Mitgefühl. Die versuchen auch nicht, ihn zu trösten. Sie geben ihm auch nicht gute Ratschläge. Du musst halt, du sollst eben und so weiter. Nein, die packen an. Sie nehmen ihn auf ihre Schulter und tragen ihn. Und sie tragen ihn so lange, bis er bei Jesus ist. Das macht Freund sie aus, den Schwachen tragen, sich unter seine Last stemmen, seine Not zur eigenen Not machen, solange bis sie abgewendet ist. So lehrt es doch auch der Paulus in seinem Brief an Galater, wenn er ihnen schreibt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist übrigens Wochenspruch für die neue Woche, Galater 6,2. Freund, Nächste sein heisst tragen. Und das geht nicht allein, dazu braucht es eine Trägergemeinschaft. In unserer Geschichte wird gesagt, dass der Gelähmte von vier getragen wird. Verstehen Sie? Nicht einen. Und auch nicht zwei. Es sind vier, die den Gelähmte tragen. Und der Text lässt darauf schließen, dass noch andere dabei sind. Es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von vieren getragen. Da sind offensichtlich noch mehr dabei, die den Gelähmten bringen, als nur die vier, die gerade tragen. Das ist eine Trägergemeinschaft. Leute, die einander im Tragen auch abwechseln können. Freund sein heisst tragen und das Tragen geschieht nicht allein, sondern zusammen mit anderen. Ein Einzelner wäre überfordert und würde unter der Last in der Zeit früher oder später selber zusammenbrechen. Ihr Lieben hier in Sion, ihr habt nicht nur den Auftrag, sondern miteinander auch die Kraft und das Potenzial, um gemeinsam Menschen zu tragen, die schwach sind. Tun sie es. Um Himmels Willen, tun sie es. Freund, Nächste sein heisst tragen. Und das dritte, Freund, Nächste sein heisst Menschen zu Jesus bringen. scheint mir da ein entscheidender Punkt zu sein. Die Leute tragen den Gelähmten nicht irgendwo her. Sie tragen ihn nicht in ihre Clubhütte, nicht in ihre, zu einer Vereinsversammlung, nicht zu einem Nachbarschafts- oder Freundschaftstreffen. Sie leben ihn auch nicht zu einem spannenden Vortrag, nicht zu einem Konzert oder einer Unterhaltungsshow. Das alles machen die Freunde auch, klar. Und manchmal ist es ja gut und wichtig, schwache Menschen hierher mitzunehmen, wo sie vor ihrem Elend ein bisschen abgelenkt werden. Doch die Menschen hier in dieser Geschichte von Markus 2, sie schleppen den Gelähmten nicht irgendwo her, sie prägen ihn zu Jesus. Weil sie zutiefst davon überzeugt sind, dass der Mann allem anderen voraus Jesus braucht. Das Anliegen brennt ihn in den Herzen. Der Mann, der muss zu Jesus kommen. Er muss Jesus begegnen. Darum bringen sie ihn nicht irgendwo hin, sondern zu Jesus. Und die Beobachtung ist mir so wichtig, weil ich es aus eigener Erfahrung als langjähriger Prediger weiß, wie gross die Versuchung für uns als christliche Gemeinden ist, sich für andere Menschen nur darum zu interessieren, weil wir doch Zuwachs für die Gemeinde wächtet, oder? Wir wollen wachsen. Wird grösser werden. Und dann laden wir ein zu unseren Gemeindeveranstaltungen. Nicht primär, weil wir möchten, dass die Leute Jesus kennenlernen, sondern weil wir möchten, dass die Gemeinde grösser wird. Und wenn sie dann zum Gottesdienst kommen, eingeladen, sind wir schon zufrieden. Und wir fragen gar nicht mehr danach, ob sie auch Jesus erleben. Ob sie Vergebung für ihre Sünde erfahren und ein neues Leben bekommen oder nicht. Hauptsache, sie sind da in der Gemeinde. Die Versuchung ist für kleine Gemeinden, die ums Überleben kämpfen müssen, besonders gross. Ich weiss, wovon ich rede, weil ich bin schon eine Gemeinde in Egg, wo ich die letzten 9 Jahre von meinem Dienst als Prediger stationiert war. Ich war eine sehr, sehr kleine Gemeinde. Da war der Kampf ums Überleben sehr, sehr real. Und ich habe es immer wieder gemerkt, da geht es plötzlich nicht mehr primär darum, Menschen zu Jesus zu bringen, sondern sie für die Gemeinde zu gewinnen. Für den eigenen Club. Und wenn das zum Motiv für Evangelisation wird, dann ist sie schon gescheitert. Denn das merken die Menschen sehr schnell. Sie merken es, ob es uns um sie selber geht oder um uns, um unseren Verein, um neue Mitglieder. Und das macht sie zurückhaltend und auch misstrauisch. Freund, nächste sie heisst Menschen zu Jesus bringen. Nicht primär gemeint. Freund, sie heisst sich herzlich freuen, wenn sie Jesus erleben, wenn sie zum Glauben an ihn kommen und durch den Glauben an Jesus Hoffnung und neues Leben erfahren. Auch wenn sie sich dann nicht an unserer Gemeinde anschliessen. Doch bemerkenswert in unserer Geschichte, dass Jesus dem Gelähmten nicht sagt, steh auf, nimm dein Bett und schließ dich uns an. Er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Freund, nächste sie heisst, Menschen zu Jesus bringen. Das vierte. Freund, nächste sie heisst, nicht aufgeben. Die Leute, die aus der Geschichte, die es auf dem Herz haben, den Gelähmten zu Jesus zu bringen, erfahren, dass das nicht so leicht geht. Es gibt auf dem Weg zu Jesus ein grosses Hindernis. Und das Hindernis ist eigentlich die Tragik von dieser Geschichte. Das Hindernis sind die Menschen, die sich für Jesus interessieren oder die ihm besonders nahe möchten sein. Die stehen dem Behindertentransport im Weg. Die lassen die Männer mit ihrem Gelähmten nicht durch. Die machen keinen Platz. Wie hindernd. Wie blockierend für Bedürftige können fromme Menschen werden, wenn sie den Blick und das Herz für Schwache verlieren. Dann stehen sie plötzlich im Weg. Sie stehen denen im Weg, die zu Jesus gebracht werden sollten, weil sie ihn dringend brauchen. Und das ist das Erschütternde an dieser an sich doch tollen Geschichte. Das grösste Hindernis für Menschen mit ihrem gelähmten Freund sind die, die Jesus besonders nahe sein wollen. Möge die Geschichte zum gnädigen Spiegel für uns werden, wenn es bei uns auch so sein sollte, dass wir als fromme Menschen für andere mehr Hindernis als Wegweiser und Helfer zu Jesus sind. Das Gute an dieser Geschichte ist, dass die Männer, die den Gelähmten tragen, nicht aufgeben. Die könnten ja resignieren und sagen, okay, wir haben es versucht, es hat nicht geklappt. Wir haben es von ganzem Herzen wollen, dass der Gelähmte zu Jesus kommt, aber es ist leider nicht möglich gewesen. Sie hätten können aufgeben und den Gelähmten wieder heimtragen können. Aber das tun sie nicht. Die gehen nicht auf. Die gehen einen unkonventionellen, ja völlig verrückten Weg, um ihr Ziel zu erreichen. Sie steigen aufs Dach von dem Haus, wo Jesus ist, brechen es auf. Es heisst da, sie machten ein Loch. Die machen das Loch ins Dach. Das war nicht ein Ziegeldach, wie wir es heute kennen, dass man aufdecken und anschließend wieder sauber zutun kann. Wahrscheinlich ein Lehmdach. Bei dem es nicht so ganz einfach war, es wieder dicht zu kriegen. Die Männer riskieren den Anschlag wegen Sachbeschädigung. Sie durchlöchern das Dach vom Haus, wo Jesus ist. Und lernt der Gelähmte durch das Loch im Dach runter, vor die Füße von Jesus. Liebe Schwestern und Brüder, wie viel sind wir denn parat zu investieren und auch zu riskieren, wenn es darum geht, dass Menschen Jesus kennenlernen? Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal viel zu schnell aufgeben. Viel zu schnell kapitulieren, wenn es Schwierigkeiten gibt. Freunde, sie heisst nicht aufgeben. Freunde, sie, Nächste, sie heisst dranbleiben. Auch wenn auf dem Weg zu Jesus Hindernis auftreten. Und das Fünfte und Letzte, Freund, Nächste, sie heisst für den anderen glauben. Das ist etwas, was mich an dieser Geschichte immer wieder fasziniert, tief bewegt, wenn ich sie lese oder höre. Da wird gesagt, als nun Jesus ihren Glauben sah, der Glaube von der Freund, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wir lesen die ganze Geschichte nicht vom Glauben von dem Gelähmten. Vielleicht hat er gar nicht geglaubt. Vielleicht ist er voller Zweifel gewesen. Vielleicht hat es einfach geschehen lassen, so unter dem Motto, man nützt es nichts, so schadet es nichts. Jesus sieht hier jedenfalls nicht den Glauben vom Gelähmten, sondern den von seinen Träger. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Offenbar gibt es so etwas wie einen Fürglauben. Ein Glaube, den wir stellvertretend für Schwache haben können. Und persönlich glaube ich, dass es Situationen und Lebensführungen gibt, bei denen Menschen Kraft und Fähigkeit zu glauben nicht mehr aufbringen. Und in solchen Situationen nützen dann eben Appell wie, du musst nur glauben, du darfst eben nicht zweifeln, nichts, aber auch überhaupt nichts. Im Gegenteil, sie machen die Not vom Schwachen nur noch grösser. Es gibt Situationen und Lebensführungen, wo stellvertretender Glaube gefragt ist. Der Fürglaube von Menschen, die stark sind. Und unsere Geschichte zeigt, dass Jesus in solchen Fürglauben respektiert und der Schwache, für den glaubt, wird segnet. Freund, sie heisst für den anderen Glauben. Liebe Schwestern und Brüder da in der Seetalkirche, von Herzen wünsche ich allen, Ihnen allen, dass Sie solche Freunde haben. Noch viel mehr wünsche ich Ihnen, dass Sie alle solche Freunde sind und werden. Zum Segen für Gelähmte, für Kranke, für Schwache und Bedürftige. Ich möchte schließen mit dem Hinweis auf das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wahrscheinlich wissen Sie, warum Jesus das Gleichnis erzählt hat. Er erzählt es, weil ein Schriftgelehrter zu ihm kommt und fragt, wer ist mein Nächster? Das Gebot von Liebe Gott. Wer ist mein Nächster? So fragt er. Und dann erzählt Jesus die Geschichte von dem Überfallenen, an dem die frommen Leute, der Priester und der Levit achtlos vorbeigehen und dann kommt der Samariter, der fremde Fötzel und hilft dem Geschundenen. Er kümmert sich um seine Wunde und versorgt ihn. erinnert sie sich auch, wie Jesus die Gleichnisgeschichten abschließt. Er tut es mit der Frage: Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Verstehen Sie, der Schriftgelehrte fragt Jesus, wer sein Nächster sei. Und Jesus antwortet ihm: Die Frage ist nicht, wer dein Nächster ist. Die Frage ist, wem du Nächster bist. Freund sein heisst Nächster sein. Und Nächster sein heisst dem dienen, wo Hilfe braucht. Nächster sein heisst den sehen, den tragen, den zu Jesus bringen, für den dranbleiben, für den glauben, der das selber nicht oder noch nicht kann. Der Jesus hilft uns allen, solche Menschen zu werden. Eben Freunde, Nächsten, die für andere da sind und ihnen zur Begegnung mit ihm verhelfen. Ich möchte noch kurz beten. Danke dir, Herr Jesus, für die Geschichte, die so eindrücklich ist, die auch beschämt, wenn wir daran denken, wie die Leute, die die besonders neu sein wollen, zum Hindernis werden für Bedürftige. Deck es auf, Jesus, wenn es bei uns auch so sein soll, dass wir mehr im Weg stehen als helfen. Bitte mach du uns selber zu so Menschen, die das Herz und das Auge für dich haben, die dringend zu dir kommen sollten. Danke vielmals. Gib uns Gnade, dass wir parat werden, zu tragen, nicht aufzugeben und auch stellvertretend zu glauben für Menschen, die durch ihr Lebensschicksal, das sie erlebt haben, unfähig dazu sind. Mach uns zu Menschen, die anderen können, zum Segen sein. Danke dafür. Amen.